Arthur, was ist passiert?
Ich mache so, Aufnahme machen so, Mikrofon machen so, aber Podcast.
Spieljahr 2017, Teil 1.
Hallo, liebe viele Zuhörer. Heute ist es wieder soweit. An meiner Seite sind Arthur.
Hallo.
Enrico.
Hurra.
Und Johnny.
Vieles ist wieder da.
Hallo. Mit neuer Technik.
Oh yeah. Technik, die begeistert.
Genau, wir haben unser Studio neu ausgestattet. Haben ein bisschen Taler auf der Straße gefunden und die haben wir dann investiert.
Das sind Talerhunds.
Und neue Tolle. Ja, Arthur, das sind wir jetzt. Wir sind nicht mehr vieles, wir sind die Talerhunds.
Ja.
Ja, und haben neue Mikrofone.
Genau, neue Content kommt, Schattenboxen gehört unter anderem.
Jogginghosentest.
Jogginghosentest.
Welcher Jogginghose passt am besten zur Hochzeit? Freunde, aber das wäre ohne euch gar nicht möglich gewesen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung, yes, die ihr seit Wochen, Monaten und jetzt mittlerweile Jahren ja auch leistet. Und ohne euch wäre diese neue Technik überhaupt nicht möglich. Vielen, vielen lieben Dank.
Genau. Oh yeah. Wir brauchen noch einen Firmenwagen, ne? Also.
Bugatti.
Bugatti Veyron.
Veyron.
Genau. Ja, danke dafür. Danke, dass ihr da seid. Und sonst, wie geht's euch hier in diesem wunderschönen, kuschelig, warmen Raum?
Ist okay.
Ist okay, ist warm.
Gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Hoffentlich wird's nicht schlimmer.
ist okay, ist ein Raum.
Es riecht ein bisschen.
Nee, ey, 2017 ist am Start.
Ja, Spieljahr 2017. Was ist denn so 2017 passiert? Meistens reden wir als allererstes immer so ein bisschen über MMOs, die da so rausgekommen sind 2017. Final Fantasy 14, Stormblood. Und ich glaube, Arthur und Johnny, da yes, blattet euer Storm auch. Andersrum, da stormt euer Blatt auch.
Ich war auch dabei gewesen.
Genau.
Arthur und Johnny, da
nee, wir hatten tatsächlich Stormblood-Zeiten, hatten wir, oder das hat einen Hype wieder bekommen, wo das bei uns dann wieder in den Kopf gekommen ist, Final Fantasy 14. Wir hatten ja zu Anfang Realm Reborn, vielleicht Heavensward ein bisschen gemacht, die einen mehr, die anderen weniger. Aber Stormblood war, zum Ende von Stormblood waren wir dann wieder irgendwie vereint, sodass wir dann zusammen durchgestartet sind und haben die Story aufgeholt und dementsprechend bis Stormblood waren so begeistert und Spoiler-Alarm, aber allein der Kampf gegen Shinryu dann und alles mögliche, das hat wieder so ein Ding entfacht, ne, wo wir richtig Bock hatten. Vor allem, wir haben das ja schon angefangen zu zocken, als die nächste Erweiterung angekündigt wurde, soweit ich weiß.
Genau, das
oder
war
kurz darauf dann. Ne?
Das war nämlich der Grund, warum wir wieder reingestiegen sind,
genau,
weil dann kamen die ersten Trailer zu
Shadowbringer.
Shadowbringer, genau.
Oh ja, geile
und
Trailer.
Die Trailer haben es richtig in sich gehabt, weil wir dachten, was geht da ab? Plötzlich ist Millennia, wie hieß die nochmal? Nicht Millennia. Minfilia hieß sie, glaube ich. Die war wieder am Start, aber irgendwie jünger und plötzlich war alles ein bisschen abgefuckt und denkst so, wow, was geht hier ab? Wir müssen das nachholen.
Ja.
Und dann sind wir reingestartet. Ich erinnere mich sogar, dass wir tatsächlich bei mir in der Wohnung zusammen mal gezockt haben, weißt du noch? Zu Stormblood-Zeiten. Da haben wir die PCs zusammengestellt, PC an PC, und haben zusammen gezockt in dem alten Studio, was wir hatten.
True, genau.
Genau. Und da haben wir das alles nachgeholt. In kurzer Zeit sind wir da durchgerusht, einfach nur, um auf aktuellen Stand zu sein. Und das war wieder der Einstiegspunkt für uns tatsächlich zu Final Fantasy XIV. Danach haben wir ja Shadowbringer gezockt, Endwalker gezockt, ne, bis quasi das neue Dawn Trail.
Dawn Trail heißt das neue, ja.
Genau, bis das quasi Thema war, dann haben wir ja wieder aufgehört. Aber das war unsere Final Fantasy XIV lange Zeit quasi. Das war richtig nice, da ging's los.
Bis Ende Shadowbringer haben wir dann durchgezogen. Ne? Und Stormblood war für uns wieder die Rettung, dass wir wieder zu dem Spiel gefunden haben und hatten so eine schöne Zeit damit. Ey.
Ja.
Ich fand auch das Thema sehr gut. Das war ja, wo es so ein bisschen mit Samurai dann losging. Mhm. Auch mit der Samurai-Klasse. Genau. Der Antagonist, wie hieß er, Shinryu?
Das war
Senos.
Senos, genau, der war das. Mit seinem, ich weiß gar nicht, diese Batterie, die er hatte, wo er immer neue Schwerter rausgezogen hat. Das war so geil.
Ja.
Und danach auch bei Shadowbringer kam ja dieser Trailer, glaube ich, mit dem, da war ja das mit dem Licht, mit diesen Engeln, die eigentlich böse waren, richtig?
Genau.
Das war mit der beste Trailer, den ich jemals zu Videospielen gesehen habe. Ich finde das mit der Musik so gut inszeniert, wie er zwischen den Klassen gewechselt ist.
Ja.
Ist jetzt nicht dieses Add-on, aber das war
safe.
Ich habe diesen Track, den höre ich mir immer noch ein paar Mal an.
100%. Guckt euch die Trailer zu Final Fantasy XIV an, zu den Add-ons. Die sind bombastisch geil. Absolut. Yes.
Ja, Final Fantasy 14, das World of Warcraft unter den Final Fantasies. Aber kommen wir zurück von der weiten Online-Welt zurück aufs Sofa im Wohnzimmer, denn die Nintendo Switch wurde released. Und mit der Nintendo Switch eine Konsole, die was mitgebracht hat, was vorher noch nie einer gemacht hat. Du hast ein Handheld und eine feste Konsole in einem.
Mhm. Mhm.
Und das war krass. Und mit der Nintendo Switch auch richtig geile Games rausgekommen. Auch Games, über die wir heute noch sprechen. Ja, was sagt ihr zu der Nintendo Switch?
Die Switch hat natürlich damit ihre Nische getroffen. Die waren ja bekannt für Handhelden, hatten aber mit deren Konsolen immer noch so ein bisschen den Konkurrenzkampf gehabt mit Sony und auch mit Xbox. Aber durch diese Kombi-Konsole, die ja mehr oder weniger eigenständig dort entstanden ist, also ein Alleinstellungsmerkmal hatte, konnten die sich rausnehmen vom Markt, von diesem Kampf-Konsolenkrieg. Und es war auch immer wieder das Argument, ja, wir wollen nicht die leistungsfähigste Konsole haben. Wir haben dieses Hybrid-Modell und sind weiter in diesem Handheld-Markt vertreten. Danach kam ja Switch-Versionen raus, die auch immer nur noch als Handheld spielbar waren, die du nicht in die Docking-Stations stellen konntest. Ja. Die Lite-Version hießen die, glaube ich, ne?
Hm.
Switch Lite oder so?
Ja, genau.
Genau. Ja, ich fand's gut. Es war eine geile Konsole. Ja, hatte ihre Macken gehabt, besonders leistungstechnisch. Aber mit den Spielen einiges rausgeholt.
Ich mochte immer die Werbung, wo dann Leute irgendwie Basketball gespielt haben, unterwegs, ne, richtig schön, Lifestyle ist geil, wir sind sportlich unterwegs und dann holt jemand seine Switch raus und stellt die irgendwie auf die Tischtennisplatte und alle holen ihre Joy-Cons da raus und plötzlich zocken die zusammen Mario Kart draußen unterwegs. Ja klar, das ist auf jeden Fall schon mal passiert.
Genau so passiert.
Gestern erst, aber mit der Nintendo Switch 2, weil die wurde letztes Jahr released.
Ja. Ja,
oh ja.
Na, das ist allerdings richtig. 2017 kam die Switch raus, jetzt ist die Switch 2 schon eine lange Zeit dazwischen gewesen. Was ich aber traurig fand, zum Ende der Switch-Ära haben wir dann ja festgestellt, immer schwerer, dass es Leistungseinbußen gab und dass wir qualitätstechnisch bei den Spielen auf vieles verzichten mussten tatsächlich.
Ja.
Ein paar Entwickler haben sehr viel getrickst. Ich spreche da explizit das neue Zelda an, Tears of the Kingdom. Da haben die so gut getrickst, dass die Performance trotzdem sehr, sehr gut war und das Spiel aber qualitativ hochwertig. Das ist aber bei Breath of the Wild in demselben Release war ja nicht so gewesen. Das lief um einiges schlechter tatsächlich, komischerweise. Ja, ne?
Definitiv.
Es ist einfach so, wenn du hardwaremäßig begrenzt bist, dass die Entwickler ja kreativ arbeiten müssen, dass die einsparen müssen und dass sie sich viele Gedanken machen müssen. Je mehr Leistung die Konsolen mit sich bringen, das ist ja nicht automatisch so, dass die Qualität der Spiele besser wird.
Mhm.
Aber die Entwickler haben so viel Freiraum, dass sie dann halt auch einfach ja, keine optimierten Entscheidungen treffen. Und dann teilweise, guck dir an, ein Call of Duty Warzone, wie riesig das geworden ist. Ja.
Absolut.
Helda, was hat dir jetzt, wie viel, 80 Gigabyte oder sowas eingespart?
Mhm, irgendwie so.
Ja, das ist halt Optimierung.
Ja.
Ja, und das fällt halt weg, je besser die Konsolen werden.
Genau.
Auf jeden Fall. Aber dann switchen wir mal zu einer anderen Technologie, über die wir auch schon letztes Mal gesprochen haben, nämlich Virtual Reality. Es gab immer ein größeres Angebot zu der Zeit. Neue Brillen kommen auf den Markt, neue Games mit Virtual Reality. Aber so wirklich einen Durchbruch gibt es da nicht. Ne? Also Virtual Reality hatte erstmal einen großen Hype, weil jeder wollte es mal ausprobieren. Aber es fehlte einfach das richtige Game, die richtige Technologie, damit du Virtual Reality auch richtig geil erleben kannst, ne?
Ja, es war immer noch zu umständlich. Das war so ein bisschen das Problem. Es gab verschiedene Systeme, die mal so funktioniert haben. Und für den Aufwand, den du betreibst, um VR zu zocken, hast du nicht das Erlebnis bekommen, das du gerne haben wolltest. Ich erinnere mich an Leute, die haben sich zu Hause eine komplette VR-Station aufgebaut, das Kabel komplett an die Decke, über irgendwelche Balken, an dem PC ran, sodass die einen Freiraum haben, wo die sich bewegen können und sowas. Also es gab Leute, die haben das gemacht, aber in dem Mainstream ist es halt bis heute nicht gekommen.
Es ist halt immer noch eine technische Hürde für viele Menschen.
Ja, ja.
Und zusätzlich das Angebot, ne? Also Virtual Reality, wenn du sagst, so wie Johnny sagt, eine Station aufbaust, wie viel Geld du und Zeit du investierst und dann hast du aber nicht mal das Spieleangebot, damit sich das lohnt. Ne?
Ja, also es sind immer Gimmicks und sowas,
genau,
was du spielst.
Genau, es gibt ein paar Games, die lohnt es sich zu zocken, aber dafür lohnt es sich dann nicht, diesen Aufwand zu machen.
Ja.
Ich glaube, es gab einfach zu wenig Abnehmer dann dementsprechend, vor allem, weil die ersten Versuche nicht so gut waren. Motion Sickness und alles mögliche war ein Riesenthema nochmal. Und weil nicht so viele Abnehmer da waren, das ist ja immer mit Technologie so, je mehr Abnehmer, je mehr verkauft wird, desto mehr wird auch reingesteckt.
Genau.
Dementsprechend, ne? Und das war da leider wahrscheinlich nicht der Fall. Und deswegen ist es bis heute noch nicht so wirklich durchgebrochen.
Ja.
Ja. Ich gehöre auch nicht zu den Abnehmern, deswegen habe ich auch so einen Bauch.
Nicht schlecht.
Ich habe drauf gewartet. Was auch nicht abgenommen hat, sind die Open World Games.
Ich liebe deine Übergänge.
Danke. Ja,
fantastisch.
Open World, zu der Zeit ein riesengroßes Ding und bis heute Open World, zu der Zeit hat eigentlich jedes Game mit Tetris, Open World, alles hat er Open World. Ne? Also, ja, und das wurde halt einfach auch nochmal ganz anders gedacht. Ne? Damals kamen die ersten Open World Games raus, man hatte viele Nebenquests und musste sammeln 100 Federn, dann noch 60 Schildkröten.
Ja, ja, ja.
Dann nimmst du diese Federn und Schildkröten, musst damit 200 von den Viechern töten. Nebenquests waren einfach langweilig, ne? Und irgendwann hattest du die Schnauze voll. Und das haben die immer weiter gemacht, immer besser gedacht, ne? Also so Games wie Witcher 3, wo jede Nebenquest einfach eine Hauptquest sein konnte, eine eigene Story hatte, die dann irgendwann in die Hauptquest überlaufen und so. Mega, mega geil. Und das wird immer mehr und immer besser.
Was ich zu der Zeit geil fand, dass Entwickler die Spieler ernst genommen haben und sie nicht mehr so an der Hand geführt haben. Das heißt, diese Open-World-Games waren viel freier. Du hattest nicht, okay, du öffnest jetzt deine Map, du hast 4000 Fragezeichen, wo du weißt, da ist jetzt eine Nebenquest zu starten oder geh unbedingt dahin, hier ist eine Kiste, keine Ahnung was. Das wurde immer weniger, sondern, hey, du wirst in die Welt geschmissen, sieh zu, guck einfach. Beweg dich. Breath of the Wild ist genau dieses Beispiel.
Ja.
Du wirst da reingeschmissen, klar. Es gibt ein Journal, also du weißt, welche Quests du hast, du weißt, dass du irgendwie in die vier Ecken musst, weil da sind die vier Titanen, was auch immer. Das siehst du auf der Map, aber abgesehen davon, geh los. Guck dir eine Location an auf der Karte oder guck dich um, was gefällt dir, geh da hin und sieh zu. Ne? Ja. Und das hat Spaß gemacht, das war geil.
Ich finde auch, dass in diesem Zeitraum aber auch die Kontroverse angefangen hat, braucht alles wirklich eine Open World? Weil hier hat man gemerkt, welche Spiele herausstechen und warum die herausstechen. Und Leute haben kritisch darauf geguckt und gesagt, nur weil es Open World ist, heißt es nicht, dass es geil ist.
Ja.
Ja? Und da hat sich in diesem Zeitraum die Spreu wirklich vom Weizen getrennt.
Das ist so. Und ein Game, wo sprechen wir später noch drüber, wo wir gesagt haben, das passt null und gar nicht, kommen wir aber noch zu. Aber sonst, also wenn man es richtig gemacht hat mit Open World, I like Souls-like. denn Souls-likes boomen extrem. Ne? So, bis heute haben wir eine riesengroße Masse an Souls-like-Titeln. Mhm. Zu der Zeit sprechen wir heute auch noch drüber, zum Beispiel Nioh rausgekommen, The Surge. Und die Palette der Souls-like-Titel ist bis heute sehr groß geworden, was ich richtig geil finde, weil es sehr viele geile Games auch gibt. Bis heute. Und ich hoffe, das geht auch so weiter. Und Souls-like, gut.
Absolut.
Souls-like, gut.
Zu Souls-like hätten wir auch niemals gedacht, dass es dazu eine Open World gibt, aber dann haben wir Elden Ring bekommen und haben gedacht, oh, das funktioniert.
Ja.
Weil bei Breath of the Wild zum Beispiel im Vergleich haben wir Open Worlds, die voll sind, aber es ist nicht wirklich rewarding, irgendwas zu entdecken, nicht so krass. Ne? Und bei Elden Ring haben wir da eine Waffe bekommen, da dies bekommen und das bekommen. Souls-likes, quasi da hat es Aufwind bekommen, wo andere Entwickler darauf gekommen sind, die Spiele entwickelt haben und jetzt ist es nicht mehr wegzudenken.
Ja, Souls-likes wurden adaptiert, ne? Wie wir gesagt haben, zu PlayStation, zu VR grundsätzlich wurde nicht so wirklich angenommen, dementsprechend wurde nicht entwickelt. Souls-likes, jeder hatte Bock.
Ja.
Alle hatten Bock. Mhm. Es gibt mittlerweile jedes Setting, oder? Gibt es irgendein Setting, das es nicht gibt?
Ich müsste überlegen.
Vielleicht ein Pokémon Souls-like. Das müsste vielleicht noch irgendwie
stimmen. Gibt's doch online. Aber dieses Fanmade-Ding.
Ist nicht das?
Ah, nee, das ist ein Roguelike.
Okay, ist das das neue Pokémon, was wir jetzt gesehen haben auf der Gamescom?
Pokopia?
Pokopia?
Da war das doch auch, dass du so rollen musstest und die haben auch Souls-likes gehabt.
Ja, mal gucken, ob du Fatroll hast, ob du Lightroll hast.
Du meinst Legenden Z bis A.
Ja, genau das.
Nee.
Nicht ganz.
Okay.
Ja, aber was auch explodiert, Battle Royale. Battle Royale kommt so richtig krass mit Schwung auf den Markt. Und zwar Fortnite und PUBG, das sind die beiden größten Spiele in diesem Jahr effektiv. Fortnite gab es auch schon vorher, allerdings hat Fortnite dann ja so ein bisschen umadaptiert. Die hatten vorher ja ist das so ein Tower-Defense-Modus gewesen? Irgendwie sowas,
das ist ein Bauding, war das
gewesen. Also, ja, irgendwie so. Und dann haben sie gesagt, ey, krass, lass mal auf Battle Royale gehen. Und das hat ja übel eingeschlagen. Übel.
Bis heute.
Hase und ich haben mal ein bisschen gespielt, bis wir gewonnen haben und dann gesagt haben, okay, das reicht, nicht unser Ding.
Ich hab nicht mehr zu erreichen, das war's. So wie Jacker Gerlauen bekommen hat und danach ausgelockt hat und nie wieder gespielt hat.
Ja, Fortnite ist auch so ein Ding. Es hat anfangs war das interessant, weil es war eines der ersten, oder es war, glaube ich, sogar das erste Battle Royale, das ich gespielt habe. Und es war ganz cool, dieses Battle Royale. Du bist so mit ganz vielen auf der Map und siehst so, wie der Counter so aller Tribute von Panem mäßig bist du da in dieser Welt. Aber es kamen danach einfach viele andere Battle Royales, die ich besser fand. Dieses Fortnite war mir einfach ein bisschen zu kindisch, zu dieses Gebaue und so, das war alles ein bisschen nicht so mein Stil.
Ja, Fortnite hat sich auch wahnsinnig weiterentwickelt, ne?
Ja.
Also das Bauen wurde irgendwann mal rausgenommen, genau aus diesen Gründen, weil Leute gesagt haben, hey, das ist für mich irgendwie nicht der Fokus, ich habe mehr Bock auf das Gameplay so ungefähr, also auf das Shooting. Dann hat Fortnite aber ja absolut richtig agiert über die letzten Jahre und immer wieder neuen frischen Wind reingebracht. Die nehmen komplett den Mainstream mit.
Ja.
Komplett. Die setzen komplett darauf, dass die wissen, dass eher, ich sag mal, Kinder bis Jugendliche dieses Spiel spielen.
Ja, absolut.
Kinder. Hauptsächlich. Ne? Und das heißt, da wird alles drauf gesetzt, irgendwie alles mitzunehmen. Was gab es da nicht schon alles? Da gab es Dragon Ball, gab es da drin.
Ja.
Es ist alles. Egal,
KDB.
Was
ich jetzt alles. Ja.
Marvel.
ADC.
Jetzt kommt One Piece, glaube ich, habe ich gehört.
Minaj.
Ja. Was kommt?
One Piece, habe ich gehört. Piece?
Ey, ne? Also alles.
Marvel war schon komplett alles drunter und drüber.
Dann ändern die Map immer wieder. Ne? Die Events sind groß. Also die machen das schon richtig. Wenn ich drauf stehen würde, würde ich sagen, geiles Game. Weil das läuft ja wirklich gut. Ne? Und Skins.
Ja.
Kill Bill hat ja einen neuen dritten Teil, kann man sagen, so einen kurzen Kurzfilm bekommen. Der wurde in-Engine von Fortnite produziert, total.
Es crazy. Wurden, glaube ich, ganze Konzerte das allererste Mal von ganz, ganz großen. Wer war das? War das?
War das nicht Kendrick Lamar?
Nicht Kendrick, das war A$AP Rocky, oder einer in der Richtung. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig.
Weekend bestimmt auch.
Ne, so erste große Konzerte haben die dort live gespielt und sowas. Also Marshmello, ist das nicht ein krasser DJ-Musikproduzent? Ja, genau. Der hat doch auch da ganz große Auftritte gehabt. Also Fortnite ist wirklich nicht wegzudenken, auch wenn es mir persönlich nicht gefällt. Das Ding ist crazy.
Ja, ja, auf jeden Fall.
PUBG ja genauso, dominiert sehr, sehr hohe Spielerzahlen und beziehungsweise All-Time-Highs. PUBG ist ziemlich hoch bei Steam. Ne?
Ja.
Und immer noch beliebt. Irgendwann kostenlos geworden, ne? Und wird immer noch gespielt wie doof.
Yep.
Das stimmt. Aber wir haben jetzt über ziemlich viele Genres gesprochen, die wir 10 Jahre vorher noch gar nicht kannten. Wir hatten Souls-Likes, Battle Royales. Für uns in der Zeit oder zur heutigen Zeit jeder weiß, was es ist. Jeder, der mit Gaming zu tun hat, weiß, was es ist.
Yep.
10 Jahre zuvor gab es das noch gar nicht. Kannte man nicht. Genauso wie Roguelikes. Mit Dead Cell, was dieses Jahr rauskam, da sprechen wir heute auch noch drüber, wurde einfach auch Roguelike zu einem Mainstream-Genre. Ne? Also wir haben so ein geiles Genre damit bekommen und auch so viele Games. Richtig geiles Genre. Also ich mag das richtig gerne. Jetzt auch Hades 2 vor kurzem rausgekommen, habe ich gezockt.
Ja.
Richtig cool, das macht so Bock. Das ist richtig geil.
War früher immer eine extreme Nische, diese Hardcore-Spiele, schwierige Spiele, Kaizo Mario und so weiter, gab es ja auch, glaube ich, vorher schon.
Ja.
Sehr kleine Spielerschaft, aber ich glaube, so ein bisschen in Verbindung mit dem Dark Souls-Hype, der kam, kam auch dieser Roguelite-Hype, der mit Dead Cells extrem groß geworden ist. Das war in dieser Zeit die Speerspitze gewesen. Wenn jemand Bock drauf hatte, hat er das gespielt.
Ja.
Hundertprozentig. Du kannst bei solchen Spielen, die sind halt Open Source, wenn du so willst, solche Spiele herzustellen, können auch kleinere Studios, können auch einzelne Leute, weil du nicht das Budget brauchst, die krasseste Grafik herzustellen, die heftigste Engine zu haben. Gameplay-technisch, systemtechnisch muss es absolut passen. Und das Design muss eher kreativ sein, statt absolut High-End. Ne?
Ja.
Und damit konnten viele kleine Studios punkten und haben alles rasiert zu dem Zeitpunkt. Ne? Eins nach dem anderen ist rausgekommen über die Jahre.
Sieht die Hollow Knight an, auch mit Team Cherry, drei Leute.
Alles. Ja, ne?
Das muss man einfach sagen. In dem Jahr haben die Indies einfach wieder super krass rausgehauen. Ne? So groß wie nie zuvor und können gleichzeitig mithalten mit AAA Productions fast schon. Ne? Also überleg mal, so ein Spiel wie Hollow Knight, darüber werden wir reden. Kommt einfach raus, sieht wunderschön aus, gar keine Frage, aber ist ja eigentlich ein Spiel wie gefühlt vor 20 Jahren. So, ne? So Side-Scroller, keine Ahnung was. Aber dann verbindet es eben genauso, wie du gesagt hast, Enrico. Dark Souls-Elemente, Souls-like-Elemente, Metroidvania-Elemente, Roguelikes, alles zusammen in einen Topf, schöne Grafik, gute Spielbarkeit, bam, ist auf dem Markt und zerfickt, Entschuldigung, ein Spiel, was in diesem Jahr auch kam, ist jetzt nicht vergleichbar im Genre, aber zum Beispiel Assassin's Creed.
Ja.
So, kam in diesem Jahr raus, war nett, aber dagegen steht so ein Indie-Game wie Hollow Knight und nimmt es auseinander. So,
absolut. Ne? Wir haben glaube ich, in diesem Jahr den Knackpunkt in dem Sinne, wo ein Kampf ist zwischen Budget und Kreativität, ne? Wo der angefangen hat und man früh bemerkt hat, Kreativität ist doch um einiges mehr wert als Budget dann dementsprechend.
Ja. Und gerade auch, man merkt sehr stark auch, das geht gar nicht mehr darum, das schönste, beste Spiel zu haben, sondern auch viele, wir haben eine sehr hohe Anzahl an Streamern, die Herausforderungen angehen wollen. Sowas wie Souls-Likes, ne? Was sie dann auf einmal erlebt haben, dass Leute mit einer Tanzmatte, mit einer, keine Ahnung was, mit einem Lenkrad und so da Dark Souls ohne Waffen und so durchzocken und sowas. Die Herausforderungen sind einfach so krass geworden. Die Leute gucken sich sowas an, finden das viel geiler, wenn die dann so ein Hollow Knight mit Tanzmatte da durchgezockt gucken oder so ein wunderschönes, keine Ahnung, Last of Us. Da gucken die Leute öfters sogar dann diese Tanzmatten und sowas, was einfach Herausforderungen sind. Ne? Und, sowas ist halt viel, viel größer, viel, viel besser geworden.
Absolut.
Genau. Aber sehr viele neue Dinge, was in dem Jahr aber auch wieder an Alten zurückgekommen ist, ist die Super Nintendo Classic Edition.
Ja.
Die wurde released.
Voll geil. Ich mochte die Zeit, als so Retro-Konsolen eine neue Variante kam mit HDMI-Anschluss, damit du schön an neuen Fernsehern spielen kannst, ein bisschen optimiert, eine Collection aus verschiedenen Spielen, die damals so groß waren auf der Konsole. Ich hab's geliebt. Ich hatte, glaube ich, tatsächlich die SNES Mini und die PlayStation Classic. Ich fand's geil. Ich hatte da richtig Spaß dran.
Ist mega witzig. Ist irgendwo auch immer noch ein Gimmick, ne?
Ja,
aber trotzdem geil.
Ja.
Ein weiterer News aus dem Jahr: IO Interactive trennte sich von Square Enix, behält aber die Rechte von dem Hitman-Franchise.
Und die haben noch einiges rausgeholt, ne?
Ja.
Da kommen ja immer noch aktuell neue Sachen raus. Ja. Hier mit Eminem, wo du den Real Slim Shady kennen musst.
Ja.
Richtig geil.
Ich fand das einfach so schön, dass Square Enix und IO Interactive sich da irgendwie so geeinigt haben, gesagt haben, hey, behaltet die Rechte. Ich weiß nicht, wie es natürlich im Hintergrund war, ob die da jetzt großartig was gezahlt haben oder gesagt haben, hey, ihr habt immer irgendwie dran gearbeitet, behaltet die Rechte, macht euer eigenes Ding. Aber ich finde, das ist einfach ein bisschen ein schönes Beispiel dafür, wie solche Geschichten auch ablaufen können. Ne, wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viele Sachen gehört, wie Entwicklerstudios aufgekauft, verkauft, kaputt gemacht, zugemacht, was auch immer werden. Darüber werden wir bestimmt bei den nächsten News mal sprechen.
Ja.
Und da fand ich einfach schön, dass es so eine News gab, dass die rausgegangen sind, gesagt haben, hier, nimmt die IP, das ist eure stärkste Marke, arbeitet damit. Und die gibt es heute ja immer noch und funktionieren gut. Ne? Das ist wirklich schön.
Ja, auf jeden Fall. Keine Schlammschlacht dieses Mal.
Genau. Nee.
Was wir auch zu der Zeit oder ja, auch schon seit Jahren eigentlich, wird auch immer kontinuierlich stärker, sind die Smartphones. Mhm. Wir haben einfach kleine Rechner. Damals waren unsere Gaming-PCs nicht so stark wie unsere Smartphones heutzutage. Mhm. Und das merkt man auch in den Umsatzzahlen, weil auch Mobile-Gaming wird immer größer. Es kommen immer mehr Games auf den Smartphones raus, die auch wie wirklich schon richtig krasse Games sind. Auch grafisch-technisch, engine-technisch richtig geil umgesetzt sind. Und 2017 hatten wir in der Videospielindustrie einen Umsatz von 117 Milliarden Dollar.
Mhm.
10% mehr krass als zum Vorjahr und davon ist die Hälfte aus dem mobilen Sektor.
Das ist so krass, ne? Als ich die Zahlen auch gesehen habe, dachte ich, holy fucking Macaroni. 50% auf den Mobile-Sektor. Mhm. Da checkt man erst wirklich, warum diese ganze Scheiße, die auf dem Mobile-Sektor nun mal existiert, warum sie existiert, warum die
gerne,
mit aller Macht versuchen, da reinzukommen.
Ich will mal gerne sehen, wie viel Prozent davon aus Korea kommen, wo die ganzen Mobile-Games da so groß sind.
Also das ist wirklich Wahnsinn, ne? Einfach die Hälfte. Crazy, crazy.
Ja, das sind so Dinge, die 2017, wenn wir überlegen, das sind nur 9 Jahre zurück, das ist gar nicht mehr so weit, ne?
Nee. Da kann man sich noch dran erinnern.
Ja, teilweise, weil ich gestern gegessen habe und er will mich bis 2017 zurückerinnern. genau, aber von den News zu den Games 2017.
Yes, endlich, wir haben sehr, sehr viel Vorgeplänkel gehabt. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr schön, ein bisschen den Zeitgeist zu spüren. Aber genau, fangen wir an mit dem ersten Game, Hase, du darfst.
Ja, vielen Dank für die Erlaubnis. am 24. Januar 2017 kam Resident Evil 7. Resident Evil, jeder weiß, was es ist, jeder kennt es, aber mit Resident Evil 7 haben wir wieder eine neue Art von Resident Evil bekommen. Also wir haben ja die ersten Teile, die mit der festen Kamera diesen Horror-Anteil sehr stark hatten. Das waren die ersten Resident Evil-Teile, die wir kannten. Mit Resident Evil 4 dann die actionreicheren Teile, die dann auch im Third Person eher sind. Und jetzt mit Resident Evil 7 nochmal eine ganz neue Art von Spiel, eine ganz andere Story. Eher wieder sehr langsamer, aber im First-Person-Modus auch mit Virtual Reality spielbar, was ich richtig geil fand, was wir dann auch durchgespielt haben.
Yes.
Ja, nochmal eine komplett neue Art von Resident Evil und jetzt nächste Woche mit dem Release von Resident Evil Requiem auch wieder den Nachfolger in der gleichen Art bekommen.
Yes. Absolut richtig. Und das war eine echt gute Erfrischung auf jeden Fall, weil hätten die Entwickler nicht auf die Community gehört, viele haben sich darüber beschwert, Resident Evil 6 ist ein absolutes Action-Game geworden, da haben nur noch Jetpacks gefehlt und Wall-Run, Wall-Jump und alles Mögliche.
Dann wäre es ein Call of Duty gewesen.
Genau. Und das war absolut wieder die Erfrischung, die Resident Evil gebraucht hat. Ne? Ja. Mehr Horror rein, First Person, mehr abgefuckte Sachen, nicht nur irgendwelche Kreaturen und fertig, die sich montiert haben. Und das hat richtig eingeschlagen. Ich bin so froh, dass sie diesen Weg gegangen sind.
Ja.
Und das hat Resident Evil meiner Meinung nach gerettet.
Auf jeden Fall.
Total.
Das, wenn ich zurückdenke an die Zeit, wie krass dieses Spiel den Horror mal wieder in uns geschürt hat. Das hat das Spiel so gut gemacht, dir die Panik auszulösen, weil du ja diese First Person die ganze Zeit hattest. Ich fand auch, dass die Hände und auch die Waffen oder Werkzeuge, die du in der Hand trägst, die sahen so realistisch aus für die damalige Zeit. Ich würde sogar noch sagen, wenn du einen ordentlichen PC hast, kannst du damit heutzutage noch einmal ein bisschen was draufsetzen. Und als der Step dann nachher kam, dass wir es in VR zocken konnten, das hat mich komplett auseinandergenommen.
Mega.
Die Panik, die du bekommst, wo dieser Vater, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, von der Familie, dich verfolgt mit dieser Schaufel und du um die Räume läufst, begrenzte Munition hast und noch mit der VR-Brille so um die Ecke gucken konntest, ohne dass er dich sieht. Das war die geilste Mechanik ever.
Stimmt.
Und dann kommt er da und du läufst einfach nur vor Schrecken weg. Das war so heftig. Ich weiß noch, wo wir mit Christian gezockt haben, der extra nach Osnabrück gefahren ist.
Wollte chillen.
Das einmal gemacht hat und dann mit einem Schlauch um sich geschlagen hat, einen Shisha-Schlauch.
Und nach Hause gefahren ist.
Und nach Hause gefahren.
Nach 20 Minuten, Jungs, haut rein. War schön.
Das war so heftig. Stimmt.
Das Spiel in VR ist ein ganz anderes Spiel.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Auch gut gemacht, auch gut mit der Steuerung. Der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe, ist, irgendwann ab der Hälfte oder ab dem letzten Drittel hat es mich von der Story her vom roten Faden ein bisschen verloren. Dann war es mir ein bisschen sehr random und alles so kreuz und quer zusammengewürfelt. Aber der Anfang bis zur Mitte, der Einstieg, der war genial. Sowas habe ich selten in einem Horrorspiel gesehen.
Ich kann euch bei allem beipflichten, würde ich allem zustimmen. Was mich auch geärgert hat ein bisschen, war die begrenzte Varianz an Gegnern. Das sind eigentlich immer irgendwie später diese Blobs, keine Ahnung, die da irgendwie durch die Gegend liefen und die Bosse. So, that's it, basically. Das war ein bisschen wenig. Du hattest keine klassischen Zombies, das fand ich auch ein bisschen doof. Aber grundsätzlich war das Spiel, wie du gesagt hast, Arthur, einfach wieder frischer Wind, neu rein. Und das rechne ich den Entwicklern so hoch an, dass sie sagen, lass uns mal irgendwie einen Cut machen, wir versuchen wieder was ganz Neues. Und das haben sie über die Zeit immer wieder gemacht. Sie haben ihre IP sinnig neu aufgezogen. Und deswegen ist das für mich bis heute eine der besten Serien, weil die mit mir wächst, mit mir verschiedene Elemente einbringt, immer frischen Wind reinbringt, aber immer sich auf die alten Tugenden zurückbesinnt, so ungefähr. Und das ist Hammer, wirklich, wirklich gut. Rückwirkend betrachtet würde ich sagen, dass 7 eins der schwächeren Resident Evils ist, weil wenn wir jetzt zum Beispiel den 8. angucken, der geht in eine ähnliche Richtung, haut aber noch viel mehr rein.
Absolut.
Ne, ist nicht mehr so horrorlastig, das ist eben der Vorteil beim 7er, aber das ist so, ja, der 7er ist einfach ein bisschen, der ist da, ich liebe ihn dafür, was er gemacht hat zu der Zeit, aber rückwirkend betrachtet, wie gesagt, hat er einfach Schwächen.
Das, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, was diese Rednecks dort saufen. Weil dem Hauptcharakter wurde ja eine Hand abgeschnitten, wenn ich mich nicht täusche. Und die kippen da die ganze Zeit irgendwie einen Fusel drauf und die Hand ist wieder dran.
Man sieht, du hast den 8. nie durchgespielt.
Selbstgebrannter,
ja.
Weil da wird erklärt, warum diese Sequenz mit der Hand ziemlich, ziemlich quatschig ist, so ungefähr. Ja, ja. Aber ja.
Ja, absolut richtig. Kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das, die beiden Teile noch nicht gezockt habt, 7 und 8. Sehr gerne zu empfehlen. Bei Steam zum Beispiel war das jetzt im Winter Sale für ein paar Ocken
vorhanden. Hat mein Bruder gerade erzählt. Er hat es gerade durchgezockt tatsächlich.
Genau, irgendwie für 5 oder 8 Euro, ne, die beiden Teile.
Ja.
Beziehungsweise pro Teil. Und zur Sommeraktion wird das bestimmt wieder der Fall sein.
Safe, auf jeden Fall. Ja, Resident Evil, eine geile Reihe, die uns auch unterschiedliche Spielstile einfach mit der Zeit gegeben haben. Von Die feste Kamera, dann die actionreicheren Teile, Resident Evil 7 und 8, jetzt Devil May Cry. Da bin ich echt gespannt, was jetzt aus Resident Evil Requiem wird.
Der kam so spät bei mir an.
Was aus Resident Evil Requiem wird, weil da, kann ich schon mal spoilern, werden wir auch streamen. Denn yes. Zumindest Johnny und ich schon mal, wir müssen mal gucken, wie wir es einrichten, wie alles dabei ist, aber wir werden auf jeden Fall Resident Evil Requiem streamen. Vielleicht sollten wir so unser Streaming-Format
Stream. Moment mal, die Folge kommt doch nach dem Stream.
Ja, das ist gut möglich. Das ist ein guter Punkt, Enrico.
Dann spoilere ich euch vorwärts.
Ihr habt die Folge schon gesehen.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt die Folge gestreamt. Das war sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.
Wir werden es gestreamt haben. stimmt. Die Folge kommt nach dem Stream. Die haben wir vor dem Release aufgenommen. Yeah. Danke für den Hinweis. aber ich hoffe, da könnt ihr ja jetzt direkt reingucken. Ha, bin ich gut.
Werbung. Das ist
einfach adaptieren. Hase adaptiert sehr schnell.
Okay, damit wir diese Fehler einfach wieder unter den Tisch kehren, einmal zur Bewertung des Spiels, denn Resident Evil 7 hat von uns eine A-Bewertung bekommen.
Ja, 5 von 5 Shotguns. Absolut.
Wie viele Einscheißer liest?
sehr viele. Je nachdem, ob du es in VR spielst oder einfach so. Ich glaube, einfach so. Für mich persönlich 3 von 5 Einscheißer ließ, VR 10 von 5.
Oh, ich habe gerade die beste Idee. Ihr macht ja sowieso den Stream zu Resident Evil und die Zuhörer, die diesen Stream gesehen haben oder das VOD geguckt haben, die schreiben jetzt in die Kommentare rein, wie viele Einscheißer ließ Johnny und Hase gegeben haben. Weil dann wissen wir, ob ihr es wirklich geguckt habt. Und ihr könnt auch gerne mal eure Einscheißer ließ dazu geben.
Marketing können wir.
Cross-Promo.
Strong.
Am 7. Februar bekamen wir einen Souls-like-Titel mit Nioh. Ja, Nioh.
Ist ein Musiker.
Ist Musiker und ein Souls-like-Titel, wird nur anders geschrieben. Ich weiß gerade nicht, was ist von beiden. Aber mit Nioh haben wir einen Souls-like-Titel, was ich jetzt schon dreimal gesagt habe.
Aber ich habe eine Frage, Hase. Ist Nioh ein Souls-like-Titel?
Devil May Cry ist ein Capcom-Titel. genau, mit Nioh haben wir einen Souls-like-Titel.
Neues Genre, Capcom.
ein Souls-like-Titel im Bereich so Japan-Samurai-mäßiger. Habe ich damals angefangen zu zocken, aber Arthur, ich glaube, du hast es komplett durchgezockt.
Yes, der erste Ableger im japanischen Setting, was Souls-like angeht. Ne? Danach kamen noch viele mehr natürlich, ne? Aber das war das erste, was seine Art war. Und deswegen hat mich das auch so fasziniert. Wir haben William, den Hauptcharakter, ein Brite, der nach Japan kommt, auf einmal Samurai ist und Viecher beschwören kann, Dämonen und alles. Ergibt keinen Sinn? Nein.
Ich wollte gerade sagen, das ist total random. Ein irischer Söldner reist nach Japan, um irgendwelche Alchemisten aufzuhalten. Wer kommt auf diesen Querverweis?
Es ist so, wie es ist. Es gibt Dämonen, es gibt Waffen.
Deal with it.
Es ist ein Souls-like, Ende der Geschichte.
Wenn du dir das anguckst, wäre es nicht wirklich passiert, hätte dir einer gesagt, jemand wollte Indien entdecken und hat Amerika entdeckt und hat da dann ganze Stämme ausgerottet. Hört sich auch crazy an, ist wirklich passiert. Vielleicht ist er auch, vielleicht wollte er Indien entdecken und hat dann Japan entdeckt.
Vielleicht ist es gar nicht so gewesen.
Ja, yeah, vielleicht ist das die wahre Geschichte.
Vielleicht ist auch einfach Manuel Neuer.
Genau deswegen sitzen wir heute hier.
Geschichte, Jungs, Geschichte. Nice.
Und meiner Meinung nach hat Nioh tatsächlich vieles richtig gemacht. Und zwar hat das viel mehr Rollenspielelemente reingebracht. Und zwar mit dem Skillen, mit Statuswerten, mit den Loot-Drops war das um einiges übertriebener sogar als Diablo 2 gefühlt. Du hast immer Waffen gedroppt bekommen, die hatten andere Statuswerte. Natürlich hast du dann schnell gelernt, nach ein paar Stunden Spielzeit, okay, die Hälfte kann ich davon wegschmeißen, verkaufen oder sonstiges, ne? Weil man weiß, okay, die Waffe brauche ich, die Statuswerte müssen drauf sein, die Rarity der Waffe muss passen und Ende der Geschichte. Ne? Hast vieles weggeworfen oder verkauft dann dementsprechend, was auch Currency gab, wovon du was kaufen konntest. Und das war in sich schon ein sehr, sehr gutes System. Und ich bin ja sowieso so ein Building-Freak in dem Sinne, Builds bauen und alles.
Arthur the Builder.
Und das konntest du dort sehr, sehr gut machen. Ne? Du hattest Magie, du hattest Ninja-Fähigkeiten, viele verschiedene Varieties dann dementsprechend. Und das hat mich so fasziniert mit dieser Verbindung, dass dieses Spiel einfach schnell war. Na, das ist ja, war ja immer schon sogar schneller als Sekiro. Sekiro hatte diesen Parry-Aspekt drin. Da gab es auch ein bisschen, aber nicht in dem Ausmaß. Dort war eher das Ausdauermanagement wichtig, sodass du, wenn du angegriffen hast, musstest du bestimmte Knöpfe drücken dann dementsprechend, um deine Ausdauer wiederherzustellen zum Teil. Wenn du das nicht geschafft hast, hast du halt keine Ausdauer mehr. Dann mit den Builds, mit den Fähigkeiten hast du dann Optionen bekommen, dass wenn du bestimmte Waffenfähigkeiten durchführst, bestimmte Kombos machst, dass du dann Ausdauer wiederbekommst und alles. Das Ganze synergiert so gut miteinander. Bei Nioh 1 ging das noch, mit den späteren Teilen wurde das noch besser. Das verwirrt mich, Mann. Und aber für mich hat da eine große Reihe gestartet, die Bock gemacht hat und jetzt vor kurzem der dritte Teil rausgekommen ist, den ich auf jeden Fall noch spielen werde.
Ja, das ist der Punkt. Wir haben ja schon über Nioh auch ausführlicher gesprochen in unserem Souls-like-Ranking, Souls-Games-Ranking. Was es neu gemacht hat, hauptsächlich war, wie du sagst, diese krassen Drops und so, sehr, sehr viel Aspekt auf RPG-Elemente. Und das hat mich dann ja wieder nicht abgeholt. Das war mir ja too much. Deswegen feiere ich Sekiro ja eher ein bisschen mehr. Aber wer Bock hat auf sehr viel Zahlendreherei, sehr viel Looten, Diablo-like, Souls-likes-Vibes, dann ist man bei Nioh richtig. Ne?
Arthur, wie war das Item-Management? Du hast ja sehr viel Loot bekommen, wie du schon gesagt hast. Ist es einfach, das alles zu handeln oder war das überladen?
Ganz, ganz easy. Das ist, der Gear-Progress ist da. Der wird nach dem...
Er ist da.
Nee, der wird nach, nach deinem Level geregelt. Heißt also, mit höheren Levels kriegst du auch besseren Loot. Dann bist du, sag ich mal, hast einen Threshold überschritten von, weiß ich nicht, Level 15, Level 20 zum Beispiel. Dann trägst du nur blaue oder lilane Ausrüstung und Ende der Geschichte. Heißt also, alles, was da drunter ist an Rarity, interessiert dich definitiv schon gar nicht mehr.
Okay.
Außer du kriegst irgendwas gedroppt, zum Beispiel mit einer bestimmten Fähigkeit. Dann kannst du die Waffen auch aufwerten, also die Rarity erhöhen, weil du diese Fähigkeit für deinen expliziten Bild brauchst. Kannst du die Rarity erhöhen und dann hoffen, dass gute Statuswerte dazukommen dann dementsprechend. Das ist alles möglich. Das ist aber schon sehr, sehr weit, ist kein Muss. Das ist Min-Maxing.
Ja.
Aufs Absolute, ne? Aber grundsätzlich, wenn du ein Threshold erreicht hast, brauchst du die Ausrüstung darunter, die Rarities schon gar nicht mehr dann dementsprechend. Okay. Ne?
Was mich von dem Spiel mal abgeschreckt hat, ich habe mal kurz reingeguckt, ein bisschen angezockt. Es wirkt schon sehr auch auf den asiatischen Markt ausgelegt mit diesen ganzen Pop-Up-Fenstern, die du hast, also nicht Fenster, aber diese Anzeigen, Schadenmanagement, bla 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 bla, die Effekte, was einfach nicht so meinen Geschmack getroffen hat.
Zu UI und alles, ne?
Ja, genau.
Sehe ich ähnlich.
Ich auch, bei dir. Genau. Und deswegen, Arthur, für dich ja ein sehr gutes Game, aber dadurch, dass wir auch, wir anderen dann, sage ich mal, ein paar Negativpunkte haben, die uns dann nicht so gepackt haben, wie die anderen Souls-like, die wir kennen, hat Nioh von uns ein B gekriegt.
Du musst es nicht von mir verantworten, dass du das Spiel nicht so gut findest.
Nein, aber
unsere Zuhören. Freundschaft ist Geschichte.
Also. Willkommen bei Twilist.
Ach ja.
Am 14. Februar bekommen wir For Honor. Ein Ubisoft-Game. Genau, For Honor, ein Online-Kriegsschlacht-Game.
Kriegsschlacht-Game.
So, à la Mittelalter, also es gibt Schwerter.
Gibt es auch Knarren?
Also, ist ja so ähnlich, wie hieß das Game damals noch, das man auf Steam bekommen hat?
Chivalry?
Ja, genau.
Ja.
Das hat mich sehr stark an Chivalry von damals erinnert. Nur natürlich viel moderner, ganz neue Engine, ganz anderer Kampfstil. Aber vom Spielprinzip her sehr ähnlich, fand ich.
Von der Idee ist es quasi das Gleiche. Hier hast du eben auch so ein Multiplayer-Action-Game. Hier ist es halt Third-Person. Das war bei Chivalry nicht so.
Genau.
Da war es ja First-Person.
Da war es ja auch auf der Source-Engine, ne?
Ja, ich meine. Und hier hast du eben drei Fraktionen. Du hast die Ritter, Wikinger und Samurai am Anfang gehabt. Später kamen auch noch weitere Rassen, hätte ich fast gesagt, dazu.
Terminatoren.
Und,
that's racist.
Und im Grunde genommen war es einfach nur großes Gebäsche zwischen diesen Fraktionen auf irgendwelchen Maps. Das Geile war aber, wie dieser, es war größtenteils Nahkampf, wie der Nahkampf ausgeführt wurde, weil du quasi verschiedene Parry-Möglichkeiten hattest, du hattest verschiedene Möglichkeiten anzugreifen auf quasi drei Achsen und es war, war schon sehr, sehr geil, es hat schon Bock gemacht, aber irgendwie kam nie so wirklich der, wow, so, ne?
Vom Konzept her war das so genial, zu Anfang des Spiels haben wir das auch gespielt und fanden das so cool. Meiner Meinung nach, das Spiel mit der Zeit hat sehr viele Updates bekommen, sehr viel dazugekommen und alles Mögliche.
Viele Rassen.
Viele Rassen. Und dann hat sich aber, meiner Meinung nach, die Spreu vom Weizen getrennt, weil wenn du nicht richtig into it warst und, ja, wie soll ich sagen, nicht mitbekommen hast, wo die Meta zum Beispiel hingeht und einfach aus Fun gespielt hast, hattest du keinen Spaß mehr, weil du einfach nur fertig gemacht wurde, das Ende der Geschichte. Ne? Das ist, glaube ich, das ist ein Problem, welches viele Spiele betrifft und dementsprechend, die nicht jedes halbe Jahr das Spiel quasi auf links drehen, wo alle Spieler alles neu lernen müssen in dem Sinne. Bestes Beispiel TFT, neues Set kommt raus, alle müssen wieder quasi neue Einheiten lernen. 3 Monate später nicht mal, 2 Wochen später wurde es schon so optimiert, dass die ganze Zeit spielen, sage ich mal, keine Ahnung, 8 Stunden am Tag da in dieses Spiel investieren, sind definitiv, du gar keine Chance hast du dann dementsprechend. Ne? Und das war, glaube ich, das, was For Honor für mich zumindest kaputt gemacht hat.
Mein größtes Problem war auch noch, dass das, ich will jetzt nicht Endgame sagen, aber die Progression hat keinen Spaß gemacht. Du hattest nicht das Gefühl, dass du etwas bekommst dafür, dass du spielst. Hm. Und das ist natürlich, ist das doof, weil man das heute so braucht. Früher war das ja, du spielst, weil du Bock hast zu spielen. Das macht einfach Spaß. Aber heutzutage ist es ja nun mal so, dass du schon irgendwo immer wieder gerne Rewards hättest oder keine Ahnung was, irgendwie Sachen freischalten. Das hattest du ein bisschen, aber nach kurzer Zeit hatte ich nicht das Gefühl, dass ich für die Spielzeit wirklich etwas wiederbekomme. Das war für mich so ein bisschen das Problem. Es gab auch keine großen Modis. Es war einfach nur große Schlacht. So.
Ja.
Und das, that's it. So, es gab nicht irgendwie ich glaube, es gab sowas wie Two-on-Two und sowas gab es wohl noch.
Ich glaube, vieles kam später dazu. Es gab zu Anfang, meine ich, irgendwie 2 oder 3 random, wie soll ich sagen, Spielmodi, quasi Capture the Flag oder Base halten und noch irgendwas anderes. Ne? Und diese ganzen Geschichten mit den weiteren Modis, Two-on-Two und Arena und keine Ahnung, kamen dann später dazu.
Ja, aber irgendwie, wie gesagt, da hat es für mich ein bisschen gehapert, weil das pure Gameplay hat mich nicht so abgeholt, als dass ich Bock hatte, da jetzt die Woche 20 Stunden reinzubuttern.
Ich fand es von der Hürde für Casual-Spieler, wie Arthur auch schon gesagt hat, generell extrem hoch. In solchen PvP-Spielen war ich noch nie gut gewesen. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Besonders die verschiedenen Rassen.
Da ist wohl wieder eine Kamera geflogen, wa?
Was ich sagen wollte, genau. Ich fand es geil mit den Wikingern, Ritter und dann hattest du, glaube ich, noch die Samurai-Geschichten gehabt. Genau. Ja. Das fand ich total interessant, hat mir Spaß gemacht. Nur waren die Kämpfe so schwierig, auch weil alles PvP war. Ich weiß gar nicht, ob der Kampagnenmodus am Anfang schon drin war. Ich glaube, das war von Anfang an nur PvP gewesen, oder?
Ich erinnere mich gar nicht an den Kampagnenmodus.
Weil da steht Kampagne voll Video und bla bla bla. Ich habe noch keine Kampagne dort gespielt. Es war
vielleicht
früher nur PvP.
Vielleicht kam die später rein oder später. Wir erinnern uns einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Ist jetzt ein paar Jährchen her. Genau.
Und ja, es hat Spaß gemacht, aber wie ihr schon gesagt habt, es war nicht belohnt. Du hattest da so ein Season Pass System gehabt, sage ich mal so, damit du verschiedene Missionen gemacht hast, damit du Punkte bekommen hast, damit du Skins freigeschaltet hast. Ja, okay. Dann war der Spaß aber relativ schnell weg. Das ist jetzt kein oder das hat dasselbe Problem wie Fortnite oder PUBG oder ähnliche Spiele, wo das Spielprinzip dich trägt, ohne dass du wirklich einen Progress hast.
Ja, so viel zu For Honor, von uns eine B-Wertung gekriegt. Am 24. Februar bekamen wir Hollow Knight. Hollow Knight, ein unglaublich geiles Metroidvania, Souls-like, eigentlich alles Schöne von allem mal mitgenommen und von Team Cherry, ein Entwicklerteam mit 3 Personen, ein so unglaublich schönes und von der Community so geliebtes Game rausgebracht, was das einfach wieder zeigt, was so ein kleines Entwicklungsteam einfach reißen kann.
Das Spiel hat für mich Metroidvania so ein bisschen in die Moderne gebracht, bin ich ganz ehrlich. Zufällig drauf gestoßen und ich habe mich so verliebt in dieses Spiel. Die ganze Soundkulisse ist das, was für mich wirklich alles besonders gemacht hat. Über Gegnerdesign und Mapdesign und so weiter kann man auch sprechen, ja, aber Musik war für mich das Wichtigste und das Schönste dabei. Und ich habe es irgendwann mal Johnny dann gezeigt. Du warst noch nicht so begeistert gewesen damals, das weiß ich noch. Das Spiel hatte eine Schwäche, meiner Meinung nach, und das war ein bisschen die Steuerung. Die war teilweise ein bisschen schwammig. Das Springen über Plattform ist ja ein wichtiger Part hier, weil es diese Metroidvania-Elemente hat. Und das war noch nicht so präzise, wie es dann bei Silksong war. Silksong Peak, aber dann damals auf der Switch, wo ich das gespielt habe, war das noch ein bisschen schwammig.
Das lag, Entschuldigung, das lag an der Switch tatsächlich. Ich habe das Game früher auf PC gezockt, ne? Und dann habe ich das letztens vor, ich glaube, 2 oder 3 Monaten auf Switch einmal angeschmissen. Katastrophe, das Ding auf Switch.
Echt?
Fast unspielbar. Mit der Steuerung ist es echt schlimm.
Ach, ich weiß nicht. Ich bin damals auch nicht wirklich reingekommen, weil ich kannte natürlich Metroidvanias schon. Ich kannte die Idee dahinter. Für mich hat noch nicht so wirklich gezündet, dass das Ding exorbitant schwer sein soll. Ne? Also einfach diese Souls-Aspekte quasi. Das hat für mich nicht so wirklich gegriffen. Aber was geil war, war natürlich die Atmosphäre, die Musik, der Style, alles drumherum. Ich fand das mega. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht gewesen. Ich bin nicht wirklich weit gekommen. War relativ schnell verloren. Hatte keine Map, hatte keinen Kompass, keine Nadeln, keine irgendwas. So, und dann war es für mich dann auch.
Du musst hinhören, Johnny. Wie hat er gemacht?
Nee, irgendwie
ja,
so.
Genau. Ja, genau.
Wieso hat Johnny so gemacht?
Pushanka. Das ist bei Silksong.
Ich fand, diese Musik hat immer diese Melancholie mitgebracht. Das hat mir immer dieses Bauchgefühl gegeben. Und ich fand das so atmosphärisch.
Haben wir ja vorhin darüber geredet, dass das Kreative überwiegt mittlerweile, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt gestartet ist. Und das ist Peak. Dass die Welt ist so schön aufgebaut. Dieses ganze Konzept in sich ist so unglaublich stimmig, wie du schon sagst, Enrico, mit Musik, alles. Ne? Denn dieses Ganze gehört komplett zueinander und man kann das, du kannst nicht einen Part von Hollow Knight in irgendeiner Weise rausnehmen und das in ein anderes Ding verwenden. Das muss schon diese Verbindung sein. Und was auch krass ist, ist natürlich, das Base Game war schön und gut, war top, sehr geil, aber dann hat Team Cherry. Das hat gar nicht so lange gedauert. Nö, ne? Lange. 3 Monate, 6 Monate, wenn überhaupt, haben die DLCs rausgehauen, die das Spiel quasi verdoppelt haben.
Wie hieß es, Void Edition oder irgendwie sowas?
Das war dazwischen. Und dann gab es ja noch eine Radiant.
Ja, genau.
Na, die Void war quasi erste Erweiterung. Ja. Ne? Dann ist, glaube ich, Grim Troop dazu gekommen und der Grim Reaper.
Ja.
Und solche Geschichten. Und dann gab es die Radiant, also die finale Form von Hollow Knight. Da kam ja das Pantheon dazu. Ne? Quasi ein Boss-Rush-Modus in schwerer. Und das, wenn du das alles machen willst, hat das Game mindestens verdoppelt von der Länge her, wenn nicht sogar verdreifacht.
Das ist echt krass gewesen. Und ich fand aber trotzdem, das Spiel war immer fair. Du wusstest genau, wo du bist und auch mit dem Schadendesign, das ist ja ein Thema, was bei Silksong sehr umstritten ist, mit diesen 2 Schaden, die du kriegst.
Ja.
Ich fand das in diesem Teil immer sehr, sehr fair und du konntest dich darauf einstellen und du wusstest, okay, ich habe einfach den Kniff noch nicht so gefunden. Was ich auch ganz schnell für mich herausgefunden habe, ist, wenn ich irgendwann mal ein Spiel speedrun sollte, habe ich ja zu dir damals gesagt, dann wird es Hollow Knight sein. Weil ich das in keinem anderen Spiel, ja, ich bin kein Speedrunner und eigentlich ist es auch nicht so mein Ding, aber wenn es irgendwann mal dazu kommt, dann wäre es Hollow Knight, weil ich das Spiel diesbezüglich einfach so fair finde und auch so interessant finde. Ja.
Nice. Ich würde Resident Evil 4 Speedrun, das Remake. Ja, wir haben auch über Hollow Knight natürlich auch schon gesprochen in unserer Metroidvania-Folge, das heißt, da gerne auch nochmal querhören. Es ist ein grandioses Spiel.
Ja.
Wer von Hollow Knight noch nichts gehört hat, ja, selbst schuld.
Ja, keine Ahnung.
Ja.
Ja, aber Resident Evil 4 Speedrun bin ich dabei. genau, Hollow Knight von uns eine A-Bewertung bekommen. Am 3. März bekamen wir The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Endlich.
Ja. Das haben wilde den, Geatme.
Wir haben die Trailer-Szene bekommen, die jetzt in jedem modernen Spiel drin ist. Dieses, wo der von dieser Klippe runterspringt.
Stimmt.
Oder ja. Diese Kamerafahrt, der über diese Klippe geht. In jedem Spiel. Crimson Desert kommt bald raus, hatte das gleiche gehabt.
Ja, Crimson Desert nimmt ja auch alles mit, was einfach nur...
Alles.
Darf ich schon mal direkt negativ starten?
Ja.
Sorry.
Vielleicht erstmal zum Spiel. Legend of Zelda Breath of the Wild. Für die Switch und die Wii U damals rausgekommen, war das erste Zelda im Open-World-Stil. Wo du nicht wirklich sehr linear laufen musstest, sondern eher wirklich Open World. Du konntest eigentlich schon fast direkt zum Boss laufen sogar, glaube ich.
Konntest du, ja.
Ne? Viel mehr RPG-Elemente mit drin, viel mehr auch die Waffen konnten kaputt gehen, du musstest immer neue Waffen einsammeln und so. Du hattest ein Leveling-System, was du vorher in den Zelda-Teilen nicht so kanntest. Also eher schon Richtung RPG, Open World. Ja, das ist Breath of the Wild, so schnell und kurz. Jetzt darfst du.
Mein größtes Problem am Breath of the Wild war, glaube ich, meine Einstellung zu dem Spiel. Und zwar, dass ich, wir haben ja lange gewartet auf ein neues Zelda. Das Zelda davor war Skyward Sword.
Ja.
Zumindest Full-Fledged 3D.
Ja, ne? Müsste ja
Skyward Sword gewesen
davor,
sein. Und das war noch ein klassisches Zelda, wie wir es kannten.
Ja.
Und ich bin nicht eingestellt gewesen auf ein neues Prinzip.
Du willst die Dungeons haben.
Unter anderem, es gab viele Punkte. Ne? Und als dann Breath of the Wild da war und ich dachte, boah, wie geil, krass, endlich. Es wurde ewig verschoben, man hat Grafik gesehen, das sah geil aus, das hatte diesen Cell-Shading-Look, den wir so ein bisschen von Wind Waker schon kannten. Nicht ganz so krass, aber
sehr
ähnlich.
Sehr zeitlos.
Zeitlos, ich mag's, ich bin drin, ich starte das Spiel und denke mir, was ist das? Also ich hab es nicht gegriffen. Und vielleicht hat es lange gedauert, bis ich es dann irgendwann mal gegriffen habe, aber ich habe es dann gespielt. Ich habe, glaube ich, irgendwie... weiß nicht, 3-4 Stunden Tutorialgebiet, dann die grobe Welt einmal durchlaufen und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe keinen Bock auf Erkunden. Mhm. Ich gehe jetzt schnell die Hauptstory machen, habe das Spiel durchgespielt, beiseite gelegt, nie wieder drüber nachgedacht.
Ja.
Weil es ist super. Und ich glaube, es ist super für Leute, die Zelda noch nicht kennen, in der Form, wie Zelda existierte. Ne? Ich meine, abgesehen davon, dass 2D und 3D Zeldas auch nochmal was anderes sind. Mhm. Aber dass es einfach so unterschiedlich war, war für mich der Genickbruch zum Release dieses Spiels.
Ich finde, das Spiel ist, oder legt es auch so ein bisschen darauf an, dass du ähnlich wie in einem Minecraft vielleicht, großer Spagat jetzt, dich selbst beschäftigen möchtest in dieser Welt, unabhängig von der Story an sich, weil es ja so viel kreuz und quer gibt. Allein diese Krugmann-Samen, wie viel gibt es? 999?
Krugmann, du sagst immer Krugmann.
Ich sag immer Krugmann-Samen, ja.
Es gibt 999.
Und da kriegst du ja diesen goldenen Kackhaufen, glaube ich, wenn du die hast, ne?
Scheiße.
Und es legt ja das Spiel extra darauf an, dass du diese ganzen Nebengeschichten machst, dass du die Welt erkundest und so weiter und so weiter. Viel versuchst zu exploiten mit den verschiedenen Kombinationen, die du mit den Mechaniken machen kannst. Dass du alleine, wie du schaffst, auf diesen Eisenberg oder auf diesen Vulkan zu kommen, da gibt es ja 3, 4, 5 verschiedene Möglichkeiten. Ja. Die Voraussetzung dafür ist, dass du es mal ausprobierst oder hier mal hinläufst, da mal hinläufst und nicht diesen roten Faden hast. Du wirst nicht an die Hand genommen und nicht geführt.
Ja.
Und wenn du sowas nicht magst, wenn du ein Spiel haben willst, das dir den roten Faden gibt, das dir vorsetzt, das ist jetzt die Experience. Gefällt dir das oder gefällt dir das nicht? Dann ist es nicht das Richtige. Punkt.
Ich finde, Breath of the Wild ist logisch weitergedacht zu Legend of Zelda. Finde ich schon. Das Problem einfach, und ihr habt es jetzt auch schon angesprochen, war dann auch, okay, keine klassischen Dungeons, keine klassischen Items, keine klassischen Rätsel in dem Sinne, wie wir sie in Zelda schon immer hatten.
Das ist dieses Open-World-Problem.
So, das hat mich immer, das hat mich so genervt, weil ja, es gab diese kleinen Spirit-Temples, wo du dann so ein kurzes Rätsel hattest für ein paar Minuten und das war cool von der Idee. Aber das ganze Zusammenspiel hat für mich in dem Moment einfach nicht funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, das Spiel ist geil. Ich glaube, es lädt dich wirklich ein zu erkunden und dich damit auseinanderzusetzen. Und es hat viele Leute sehr stark abgeholt. Aber auch dann war Breath of the Wild für mich eher wie so eine noch nicht fertige Version. Da hat Tears of the Kingdom einfach noch mal so krass einen draufgelegt, wo ich sage, hey, jetzt check ich, jetzt verstehe ich. Verschiedene Dinge wurden angegangen, ne? Und darüber haben wir auch schon gesprochen, hört quer in der Zelda-Folge. Das können wir mittlerweile fast überall sagen, finde ich schön. Ne? Aber das, es hat für mich nicht gezündet, muss ich einfach sagen.
Das ist der absolute Knackpunkt. Nicht fertig, nicht komplett gedacht, ne? Bei Tears of the Kingdom, so viele Sachen wurden dann wieder wettgemacht, besser gemacht, dieses bestehende System verbessert. Aber Breath of the Wild hätte es sehr, sehr gut getan, wäre die Welt vielleicht ein bisschen kleiner Und drumherum wäre mehr. Wie gesagt, die Tempel, wir hatten hier vier Tempel quasi,
ja,
wenn du das Tempel nennen willst, aber das waren nicht wirklich Tempel, das war so sehr simpel,
ja,
sehr schnell gemacht. In einer halben Stunde hattest du einen Tempel durch, dann kam der Boss, Ende der Geschichte. So, ne? Und immer sehr repetitiv, diese Shika-Schreine waren auch sehr repetitiv.
Immer das Gleiche.
Fast immer, entweder hast du eine Arena, entweder hast du ein Jumping-Puzzle oder ne, ganz, ganz easy quasi.
Ja.
Das hat dem Spiel nicht gut getan, nur für eine große Welt. Dann haben wir das Problem, dass wir, wie du sagst, Johnny, keine Items mehr hatten. Heißt also, das Erkunden war noch nicht mal rewarding. Du hast vielleicht maximal Rüstungen oder Waffen bekommen. Mhm. Die Waffen gingen aber kaputt. Das heißt also, du hast eine dicke Waffe bekommen aus einem Schrein, den du mit Ach und Krach gemacht, ja, hast, weil du, keine Ahnung, nur drei Herzen hattest oder was auch immer. Ne?
Und dann hast du die Waffe nicht mal genutzt, weil du dachtest, fuck, die geht doch eh kaputt.
Ja.
So, ne?
Genau so sieht's aus. Und ja, das war nicht komplett zu Ende gedacht.
Ja, ne? Ja, leider.
Das war so ein bisschen das Problem, was es vieles weggenommen hat. Und Breath of the Wild wäre um einiges besser tatsächlich, wenn diese Dinger da drin wären.
Für mich ist so eine klassische Zelda-Welterkundung sehr, sehr abhängig von den Items. Weil hast du in einem Tempel oder irgendwo plötzlich ein neues Item bekommen, wo du irgendwo anders Metroidvania-Style dir Wege eröffnest, hattest du Bock, nochmal genau dahin zu gehen. Ah, da war ja was. Das sieht so aus wie eine Stelle, die ich jetzt begehen kann. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Ganz klassisches Zelda-Metroidvania-Stylig. Und das wollte ich. Und das habe ich nicht bekommen. Und deswegen war ich so abgefuckt ein bisschen. Ne?
Ja.
Wie du sagst, es war nicht perfekt zu Ende gedacht. Und ich glaube, ich hoffe eigentlich eher, dass das neue Zelda wieder mehr zu den klassischen Sachen zurückgeht. Es darf gerne diese Open World bedienen. In der Art, wie es Tears of the Kingdom gemacht hat. Gerne. Aber gib mir so ein Zwischending. Weißt du, was ich meine? Gib mir irgendwie so ein ein Weg, wie das alles zusammen funktioniert. Und ich glaube, dann ist es das geilste Zelda ever.
Ich glaube, das ist genau so ein Ding wie bei Resident Evil. Haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen. Der siebte Teil, als er rauskam, boah, geil und fett. Dann kam der achte raus und dann dachten wir, oh, der siebte war ja gar nicht so krass im Vergleich jetzt zu dem achten. Ne?
Genau.
Da genauso, Tears of the Kingdom. Deswegen hoffen wir mal, dass Requiem und der nächste Zelda-Teil richtig einschlagen werden.
Ja.
Weil das hat Zelda definitiv verdient. Wenn die viele Alter, die haben das Konzept ja dastehen mit Tears of the Kingdom. Es ist super, es ist geil.
Ja.
Wenn du noch ein paar alte Aspekte zurückbringst, sei es diese geilen Tempel und verschiedene Bossfights, na, also wir wirklich relevante, nicht immer die, bei Tears of the Kingdom ja genauso, ne? Die Tempel, die waren sehr viel schöner, sehr viel Variety mit drin,
ja,
aber die Bosse, das war die ganze Zeit dasselbe, quasi Power of Friendship, der eine Kollege kommt aus diesem Dorf, ist aus diesem Dorf gegangen, kommt mit dir wieder zurück, muss das Dorf retten, viermal dasselbe und dann Boss.
Ja.
Na?
Ja, total. Und überleg mal, wenn man über Zelda redet und sagt, welches Zelda war dein Lieblings-Zelda, man redet immer auch über die Tempel, immer über die Bosse.
Immer.
Immer, wie geil das war.
Die schönen Wasser-Dungeons.
Zum Beispiel, wenn du die Wasser-Dungeons mochtest, ne? Aber das war immer der das Hauptmerkmal, definitiv.
Ja.
Und die Entscheidung zu sagen, es gibt keine klassischen Tempels, halte ich für so eine falsche. So, das, also, ich verstehe es auch nicht, warum sie es so
wir
gemacht haben.
Wir bashen das Spiel aber auch schon ziemlich. Das war immer noch ein richtig geiler Titel.
Wir bashen es, weil es mir so am Herzen liegt, dass es nicht das geworden ist, was ich wollte.
Du bist so der Lehrer, der dir nur eine, keine Ahnung, 4 gibt, weil er sagt, dann strengst du dich beim nächsten Mal an und kriegst du die 3.
Ja, von mir aus. Nein, das Spiel war cool. Und wie gesagt, für Leute, die Zelda dadurch das erste Mal gespielt haben, ich glaube, die waren geflasht. Definitiv.
Ich war auch geflasht. Ich fand es auch geil.
Ne?
Das Gegnerdesign war ein bisschen monoton, aber sonst.
Ja.
Ja, also es ist ja auch ein bisschen meckern auf hohem Niveau, ne? Also es ist ein super gutes Spiel und es ist ja gar nicht bashen, sondern es sind einfach Dinge, die besser gemacht hätten werden können. Vieles davon, da hat Nintendo ja drauf gehört und bei Tears of the Kingdom mit angepackt und gesagt, die Community will das so, dann kriegen die es auch so. Haben die super gut gemacht. Vieles war in Tears of the Kingdom einfach besser, wie wir es auch schon gesagt haben. Ja.
Wir dürfen nicht vergessen, das Spiel wurde für die Switch programmiert.
Wii U. Ja.
Wii U
schon? Ursprünglich.
Siehst du, das ist das Problem.
Ja.
Das ist das Problem.
Man merkt einfach dem Spiel die Limitierung an. Die haben grundsätzlich aus dem Spiel alles rausgeholt, aber für Weiteres war das Limit, denke ich mal, da.
Ich habe mal gehört, die Cartridge war alleine auch schon ein Limit gewesen, weil die nicht so viel draufpacken konnten.
Ja, absolut.
Mhm. Warum haben die keine größere genommen?
Passt nicht rein in die Switch.
Kann man zuschneiden.
Nach oben.
Kann man zuschneiden.
Nach oben.
Kommt so oben raus. Wie so ein Bleistift.
Technik, die begeistert.
Ja, viel drüber gesprochen, wieso die Cartridge nicht zugeschnitten werden kann.
Eine M2-Festplatte guckt einfach aus der Switch raus.
Breath of the Wild.
Aber wie hätte Nintendo das dann kostentechnisch gemacht? Hättest du dann DLC kaufen müssen, damit er die lesen kann?
Das Spiel hätte einfach 240 Ocken gekostet. So,
ja, das hat die doch schon bei N64 gemacht.
Das N64 Expansion Pack.
Ja. Ja.
Na?
Ja.
Ja. Du, haben die auch hinbekommen.
Zwei Games waren das, ne?
Habt ihr das
Majora's Mask und Donkey Kong?
Donkey Kong.
Donkey Kong war das?
Ich glaube, du konntest Donkey Kong spielen ohne, aber es war irgendwie flüssiger oder sowas.
Ja. Ah, okay.
Die haben ja jetzt Pokémon Company oder Nintendo hat die jetzt rausgebracht. Feuerrot und Blattgrün.
Ja.
Nochmal neu rausgebracht für 19,99
ja.
pro Version, nicht ja. zusammen. Und pro Sprache, die du spielst. Also wenn du eine andere Sprache haben willst, Englisch oder was auch immer, musst du nochmal das kaufen.
Das ist ja nochmal geiler. Ja. Heftig. Gott fucking Nintendo, ey. Oh, Entschuldigung.
Ja. Okay. Ich verstehe nicht, wieso man das macht. Okay, du hast auch normalerweise keinen Anreiz, eine andere Sprache zu haben. Das kann nur,
ja, aber
nur in Bezug auf
Speedruns.
Jetzt, wo du sagst.
Guter Punkt.
Guter Punkt. Ja, Nintendo, gut, was ihr da tut.
Das hätte ich jetzt doch einfach für 4,99 machen können, oder? Ja. Ist auch schon krass viel eigentlich für ein 35 Jahre altes Spiel oder so. Aber ja, gut.
Okay, genug Gebäsche. Wir müssen noch zur Bewertung kommen. Breath of the Wild hat ein A bekommen.
Ah.
Am 7. März bekamen wir, ich habe schon wieder falsch gemacht, Nier Automata.
Also du hängst noch in der Vergangenheit.
Vergangenheit hoch. Genau. Wir werden gehabt haben Resident Evil Requiem gestreamt. wir spielen eine Androidin, to be or not to be, doch to be spielen wir, und ihren Compagnon 9S und haben hier ein Action-RPG, was ich unglaublich geil fand. Ich habe das richtig geliebt. Ich habe jede Kleinigkeit in diesem Game gemacht. Ist so eine postapokalyptische Welt, wo viel mit Robotern und sowas alles gearbeitet wird, viel mit Androiden und so. Aber das Kampfsystem, die Geschichte, die ganzen Nebenquests, das hat alles stimmig. Es war einfach so stimmig und ich hab's gefeiert.
Was ich so krass fand, das Spiel hat ja diesen Spagat gemacht zwischen einem normalen RPG und dann trotzdem diese Passagen, wo du so einen Bullet-Hell-Shooter hattest. Da dachte ich jedes Mal, what the fuck is happening hier?
Mein Kopf hat sich auch, ist auch so explodiert, als du plötzlich, okay, du bist 3D hier unterwegs, große Welt, plötzlich hast du einen Side-Scroller.
Du läufst ja und währenddessen hat sich das so angepasst und gedreht. Das war total interessant.
Hammergeil, das Spiel hat so vieles richtig gemacht. Es gab so viele Elemente in diesem Spiel, die einfach nur geil waren. Das Charakterdesign Platinum Games hat einfach ein richtig geiles Action-Feuerwerk daraus gemacht. Das war einfach vom Kampf her so geil und hat Spaß gemacht. Die verschiedenen Movesets und keine Ahnung was. On top mit dem super geilen Style. Alles ist stimmig und funktioniert überein. Es ist aber auch sehr alles ist kaputt und so. Ach man, ich weiß nicht. Und dann in Verbindung mit diesen ganzen Androiden und allen Systemen, das Leveling, dass du einfach in deinen Skills, die Fähigkeiten, die du ausgerüstet hast oder die verschiedenen Elemente, du konntest deinen Speicherchip rausnehmen und plötzlich war Game Over.
Ja.
So, wie geil ist das denn bitte? Richtig, so, natürlich ist das crazy. Quatschig, aber wie geil ist das bitte?
Aber deswegen hattest du ja auch 28 verschiedene Endings.
Genau. Also das Spiel, was soll man sagen? Es ist eine Weiterführung in dem ganzen Nier-Universum und das merkt man dem Spiel absolut an. Und einfach geil. Einfach
alleine
geil.
Auch die Musik. Die Musik war so wunderschön.
Ich frage mich bis heute noch, wo meine Version ist. Auf einmal war sie weg. Aber ich glaube, ich habe die damals beim GameStop eingetauscht. Du kannst ja zwei Spiele abgeben, hast dafür ein nagelneues Spiel bekommen.
So wie damals, als ich euch alle gefragt hatte, ey Leute, wo ist eigentlich mein Last Guardian? Erinnert ihr euch daran?
Ja, so grob irgendwie.
Ich habe mein Last Guardian gesucht. Wollte ich unbedingt spielen, wollte ich haben. Ich habe euch alle gefragt, wo ist mein Last Guardian? Es muss bei einem von euch sein.
Johnny?
Ja.
Soll ich dir mal was erzählen?
Bitte.
Ich habe letztens
Last Guardian gefunden.
Nein.
In der Schublade.
Nein, das nicht. Aber ich habe eine Kiste aufgemacht auf dem Dachboden bei mir. Und da war Def Jam Rapstar auf PS2 drin, Alter.
Ich habe Def Jam Rapstar auf PS3. Ich hatte keins.
Aber Warte mal, Rapster auf PS2?
Oder PS3,
auf weiß PS3. Nicht mehr, genau. Ich habe auch ein Zuhause liegen.
Ja? Ja. Habt ihr mehrere?
Ja, sieht's aus,
ist die Kiste vielleicht nicht mehr bei dir?
Ja, bei ihm.
Jetzt ja.
Verrückt. Ich weiß nicht, wem das gehört, ob das dir gehört hat oder Anton. Keine
Anton
Ahnung.
Hatte eins.
Wobei ich doch, ich hatte glaube ich auch mal eins.
Ich habe auf einen Fall.
Jetzt hatte ich auch eins, ja.
Ich habe eins zu Hause liegen, das habe ich jetzt nämlich vor kurzem erst wiedergefunden.
Du hattest auch DJ Hero, das fand ich geil. Dein Bruder viel eher.
Nee, DJ Hero. Ja, das war auch Antons.
Das war auch Antons.
Anton hat keine Konsole, aber sehr viele Spiele.
Raps da einfach gefunden, aber ohne Mics leider, ich weiß nicht, wo die sind.
Naja, Ende vom Lied war, ich habe The Last Guardian Dings gehabt. In meinem Online-Blog.
Digital.
Digital, ja.
So, Idiot. Aber
kommen wir auf Nier zurück. Und
genau,
zwar,
wir haben zu viel über andere Sachen jetzt gesprochen bei so einem schönen Spiel.
Na gut, bei Nier Automata, so viel Variety wie das Spiel hat, gibt es bestimmt eine Rap-Passage auch.
Ja.
Aber das ist so ein sehr gutes Konzept von künstlerischer Entfaltung, ja. Was bei Nier da durchgeführt wurde. Die Welt an sich, wenn man sich das Setting anguckt, es ist trist und grau. Es ist eine postapokalyptische Welt mit Androiden, die sehr, sehr ähnlich zueinander aussehen. Nichtsdestotrotz wurde geschafft, quasi mit Gameplay, mit Story, mit allem Möglichen so zu punkten, dass die Welt so geil einfach geworden ist. Das ist richtig, richtig cool. Was man aber auch nicht vergessen darf, du hast ja schon erwähnt, Johnny, das ist die Weiterführung des Nier-Universums. Das Universum hat aber, wann war das, Anfang 2000er irgendwann gestartet, auf der PS2, meine ich, mit Drakengard.
Ja, yeah, stimmt.
Damals noch Drakengard 1 bis 3. Das ist die Vorgeschichte. Diese wurde in Nier, also im ersten Nier-Teil auf PS3 kam das, glaube ich, oder PS2, der erste Nier-Teil?
Oh, ich glaube PS3.
PS3, meine ich auch.
Ja, ich meine auch.
Dort wurde die Geschichte auch aufgegriffen, weitergeführt. Und hier wurde es auch nicht verleugnet bei Nier Automata. Mhm. Und zwar ist die Geschichte tatsächlich immer noch weiterführend. Ne? Mhm. Natürlich fühlt sich das wie ein anderes Paralleluniversum an. Trotzdem ist die Geschichte zusammenhängend,
ja.
Aber ein paar tausend Jahre auseinanderliegen. Und das ist so faszinierend, das Ganze im Kopf zu haben.
Ich glaube, wenn man da komplett reingehen will, das ist super crazy. Breit gefächert, schöne Geschichten. Einfach auch die, was ich auch an Nier Automata so mag, ist, dass es sehr, sehr, ja, du hast gesagt, künstlerisch, aber sehr philosophisch ist auch. Sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Wann habe ich eigene Gefühle? Ich bin ein Roboter, aber warum mag ich es, wenn Vögel durch die Gegend fliegen und zwitschern und keine Ahnung? So, weißt du, so kleine Sachen, wo du denkst, ja, coole Frage so ungefähr. Setz dich damit auseinander, verschiedene Geschichten. Muss ich jetzt diese Roboter gerade töten? Was passiert, wenn ich es nicht tue und sowas? Ne? Ich sage es immer wieder gerne, ich liebe die Sequenz, ich liebe sie. Wenn ihr in ein Dorf kommt, wo Roboter sind, die nicht kämpfen wollen, die sich aktiv zurückgezogen haben aus diesem ganzen Scheiß.
Dieses komische Baumhaus.
Ich liebe es. Ich will nicht zu viel sagen, aber so eine geile Situation einfach. Ey, was soll man sagen? Das Spiel hat so vieles richtig gemacht und hat auch einen richtig krassen Platz in meinem Herzen einfach. Wirklich.
Das Game hat das auch sehr geil gemacht, wie du sagst. Du hast teilweise diese Roboter, ne? So Roboter-Gegenstände, ne?
Ja.
Und die haben aber irgendwie so ein eigenes Bewusstsein, Gefühle, Emotionen aufgebaut. Nicht alle, aber einige von diesen Robotern.
Ja.
Und dann sterben auch welche von denen. Oder du musst Entscheidungen treffen, die dann Sachen beeinflussen und so. Und dann denkst du, es ist ein Roboter, aber irgendwie ist er doch schon sehr menschlich.
Ja.
Und damit spielt das Spiel auch sehr viel. Und das finde ich auch richtig geil. Und das haben die richtig geil umgesetzt. Die haben nicht nur Charakterdesign sehr geil gemacht vom Aussehen, sondern auch von dem vom Bewusstsein her. Ja. Mega.
Das ist jetzt keine super krasse neue Idee so ungefähr. Man hat das schon vor 20, 30 Jahren in Film, Fernsehen, keine Ahnung was gehabt, aber die Art und Weise, wie sie es aufgearbeitet haben und noch ein Stückchen weitergegangen sind, super richtig toll, nice.
Ja. Kennt ihr eigentlich noch meinen Charakter von Monster Hunter Wild, als wir jetzt gezockt haben? Habt ihr das schon wieder vergessen? Ich hatte dieselbe Frisur, also so eine ähnliche Frisur mit Augenbinde,
ja,
und dann habe ich den Charakter genannt To Be or Not To Be.
Ja, stimmt. Ja.
Und meine Katze hieß Definitely Not To Be.
Most Definitely Not To Be.
Stimmt, stimmt, ich erinnere mich.
Ja.
Ja.
So sehr prägt das.
Genau, Nier Automata von uns ein verdientes A bekommen.
Was sagst du, Hase? Letztes Spiel für heute oder wie?
Hase sagt letztes Spiel für heute oder wie? Denn am 11.04. kam das letzte Spiel für heute oder wie raus. Yooka-Laylee. Okay, jetzt hatten wir genug Spaß. Lass uns wieder ernst bleiben. Playtonic Games haben es rausgebracht. Jetzt könnt ihr reden.
Ich weiß noch damals, als das angekündigt worden ist. Das war, glaube ich, ein Kickstarter gewesen, ne?
Ja, ich meine.
Und Johnny, wie du das gehypt hast, wie du dich drauf gefreut hast, wo du gesagt hast, boah, das wird so geil. Banjo-Kazooie-Entwickler, die machen jetzt wieder seelisch den Nachfolger, bla 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 bla. Und wie enttäuscht du dann warst?
Ja, was soll ich machen? Die Enttäuschung zieht sich leider durch mein Leben.
Spiel-Gaming-technisch,
okay? und ja. Ey, Banjo-Kazooie, geil, haben wir schon sehr oft gesagt. Und dann irgendwann mal Jahre danach haben sich viele Entwickler von Rare zusammengeschlossen zu eben Playtonic Games und haben gesagt, lass uns mal so einen spirituellen Nachfolger machen. Und das ist eben jetzt Yooka-Laylee. Und die Idee, hammergeil, grafisch nice. Es hatte sehr, sehr viele schöne Elemente, die einfach funktioniert haben. Aber das Spiel hatte einfach Probleme. Was soll man sagen? Die Welten waren nicht großartig gefüllt, so gerade jetzt zu der ersten Release-Version. Ich weiß, Enrico, du hast zum Beispiel vor kurzem die Demo gespielt zu dem Replay-Lee.
Ja.
Ne? Und da habe ich schon gesehen, okay, es ist viel schöner aufgebaut, dichter. Es ist
Grafik, Lichtdesign, genau. Steuerung ist besser.
Steuerung,
und ganz, Movesets. Ganz wichtig, in dem Originaltitel hattest du große Probleme mit der Kamera.
Genau.
Das haben die jetzt nicht mehr.
Und da sind so viele Sachen einfach am Anfang falsch gemacht worden oder haben nicht funktioniert, und das wahrscheinlich aufgrund von nicht genug Zeit in der Entwicklung oder
Budget,
genau. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie da irgendwie nicht wussten, was sie tun sollten, sondern es ist einfach so eine Geschichte gewesen. Sie konnten es nicht rechtzeitig schaffen, das Spiel musste irgendwie raus und fertig. Das hast du auch gemerkt in den letzten, keine Ahnung, 3-4 Leveln oder sowas. Da war wirklich gefühlt gar nichts mehr drin. Das war einfach nur noch große Bereiche, durch die du gelaufen bist. Da waren 20 Sammel-Items so ungefähr, kurze Jump-Passage, Ende Gelände. So, und das war leider einfach ein bisschen zu wenig. Ne?
Ja, aber gut, das allergrößte Problem ist halt, die haben aus einem Bären einen Vogel, ein Chamäleon und ein Fledermaus.
Chamäleon. Ja, und ich weiß auch, dass hier wieder
Was?
You come and go. You come and go.
Was ist das hier plötzlich?
Ja, Karaoke, Podcast oder neue Mikrofone.
Stimmt. Trotzdem hört sich das scheiße an.
Ich weiß aber auch.
Hase Vision Song Contest.
Danke. Strong. Du hast Danke gesagt, bevor ich Strong gesagt habe.
So wie ich schon gespoilert habe, nachdem wir gespoilert haben.
Was? Was? Resident Evil?
Was? Wiki?
Ich weiß, dass ich auch wieder enttäuscht wurde.
Jetzt habe ich es verstanden.
Johnny, du darfst ausreden. Johnny, aber, los jetzt, los,
aber
Johnny.
Aber er hat Gartenabfälle gesagt.
Rede.
Salami.
Rede. Du musst, ich weiß, dass es auch wieder daran gescheitert hat, dass meine Erwartung an das Spiel größer war als das, was sie abgeliefert haben. Weil erstmal grundsätzlich ist es kein schlechtes Spiel. Es hat einfach nur verschiedene Probleme gehabt, die es für mich dann wieder einfach, ja, schlechter gemacht haben, als es eigentlich ist.
Sagt meine Frau auch immer.
Ja. Und mit Yooka Replay-Lee, ich glaube, damit haben sie endlich eine Definitive Version, die gut funktioniert und die absolut spielenswert ist. Und ja, genau.
Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zur Bewertung des letzten Spiels, damit wir drüber reden können, was Enricos Frau noch so zu ihm sagt.
Yeah, boy.
Denn wir haben hier eine B-Bewertung.
Mhm. Sehr viele B's. Sehr viele B's.
Okay, ja, damit sind wir durch mit Part 1 der Games für das Jahr 2017. Man merkt einfach, wie wir immer näher an heute kommen. Ne? Also schon krass, so Games, die wie Nier Automata gefühlt gestern erst gespielt. Resident Evil 7, weiß ich noch, wie wir das mit VR gespielt haben. VR ist etwas, was jetzt noch aktiv oder modern ist, ne? Also wir kommen wirklich in die Neuzeit des Gamings.
Ja, das stimmt allerdings. Bald Mittelalter. Mit Knarren.
Ja, das ist wirklich immer wieder crazy. Wir sagen es mittlerweile in jeder Folge. Es kommt dir vor, als wäre es erst gestern gewesen, die verschiedenen Titel. Jetzt für das erste Halbjahr, muss ich sagen, kamen krasse Spiele eigentlich raus.
Jo.
Ne? Mhm. Breath of the Wild, Nier Automata, Hollow Knight, Resident Evil 7, das sind eigentlich übelste Kracher, aber rein bewertungstechnisch, muss ich sagen, haben wir uns da ein bisschen zurückgehalten. Ne?
Wir müssen ja so ein bisschen breiter streuen, deswegen ist fast alles ein A geworden. Haha. Jedes dieser Spiele war ein Meilenstein. Wir haben die Spiele auch immer noch so gut im Kopf, weil es ja gar nicht so lange her ist, eigentlich. Trotzdem hatten die Spiele auch ihre Macken und das muss man einfach aufzeigen und dementsprechend reicht es manchmal nicht fürs S.
Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir in die Neuzeit kommen, wenn du so willst, die Spiele immer aktueller werden und wir so ein bisschen den Nostalgiefaktor von früher verlieren, sage ich mal, mit den
das
Spielen.
Kann auch sein.
Das nicht so sehr assoziieren damit. Potenziell liegt es daran, dass die Bewertungen dann realistischer werden, sagen wir mal so.
Aber nicht nur Nostalgie fehlt.
Kanalisation.
Wenn wir uns angucken, Hollow Knight, Legend of Zelda, Resident Evil 7, das sind alles Teile, wo vor kurzem die neueren Teile rausgekommen sind.
Ja.
Die da nochmal, wo wir bei jedem gesagt haben, besser geworden.
Ja.
Ne? Und wir haben jetzt eigentlich eher den direkteren Vergleich als Games, die wir vor 20 Jahren gespielt haben, wo irgendwann dann zwischen nochmal ein neuer Teil rauskam, zu jetzt, wo wir wissen, ja, Hollow Knight letztes Jahr rausgekommen, der zweite Teil, Silksong. Wir haben den direkten Vergleich und da wissen wir einfach, wir können jetzt dem Hollow Knight 1 nicht die gleiche Bewertung geben wie Hollow Knight 2, wenn Hollow Knight 2
viel besser gemacht hat. Riesenfaktor, hundertprozentig.
Ja, ist immer schwierig, das zu abstrahieren, ne? Weil theoretisch müsste man ja die Spiele genauso bewerten, wie sie damals rauskamen, ohne Vergleich zu heute. Ne?
Ist dann aber
ist ein bisschen
schwer.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Am Ende, es ist unser Podcast, wir können machen, was wir wollen.
Okay, gut, dann zünd dich jetzt das Studio an.
Nee, aber starke Folge fand ich eigentlich. Ein guter Auftakt für das Spielejahr 2017. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ich bin auch gespannt und ich hoffe, ihr auch. Danke, dass ihr mal wieder zugehört habt. Wenn ihr Bock habt, dass wir uns endlich einen Firmenwagen kaufen können, dann abonniert uns auch bei Steady, denn ein Bugatti Veyron ist nicht so teurer. Andersrum ist nicht so günstig.
Wir holen uns einen Bollerwagen und machen dann so Pappwände da dran. Bugatti.
Boah, Bugatti Patron.
So ein Livestream aus dem Bollerwagen, wäre das nicht mal was?
Ja, aber ein bisschen laut.
Ich finde die Aussage geil, wenn ihr Bock habt, dass wir uns einen Firmenwagen kaufen können. So, was?
Genau, abonniert uns bei Steady, abonniert uns bei auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, abonniert uns bei YouTube, Twitch, guckt dann unseren jetzt wahrscheinlich schon online gelegten Stream zu Resident Evil Requiem an, wir sind gespannt.
Kommt auf Discord.
Kommt auf Discord, das ist euer Ort für uns. Genau, vielen Dank, dass ihr mal wieder zugehört habt. Jungs, vielen Dank, dass wir diesen geilen Scheiß mal wieder aufgenommen haben und ich bin gespannt, wie der Part 2 von 2017 dann aussieht und sich anfühlt.
Ungefähr. Und sich anfühlt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.